Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass ich Sie auch in diesem Semester bei der Vortragsreihe Fachdidaktik kontrovers begrüßen darf. Ich sehe wieder die schöne Mischung aus ein paar sehr vertrauten Gesichtern, die schon seit ein paar Semestern mit uns mitgehen. Und ich sehe eine Reihe von neuen Zuhörerinnen und Zuhörern, die ich auch ganz herzlich begrüßen möchte. Ich freue mich auch, dass der Standard auch im Wintersemester 2014-15 Kooperationspartner bei dieser wirklich inspirierenden Reihe ist, die vom Fachdidaktikzentrum Psychologie, Philosophie der Universität Wien organisiert wird. Mittlerweile geht unsere Partnerschaft ins fünfte Semester. Das heißt, wir arbeiten stetig am Bachelor in Kooperation. Ich glaube, wir sind ganz gut unterwegs. Mein Name für die, die heute zum ersten Mal da sind, ist Lisa Nimmervoll. Ich bin Innenpolitikredakteurin beim Standard. Und für mich ist es einfach schön, zum einen immer wieder bei diesen Vorträgen an die Universität zurückkommen zu können und auf der anderen Seite ist das eine Vortragsreihe, die immer wieder mit hochinteressanten Referentinnen und Referenten aufwarten kann, mit denen ich dann hoffentlich, und ich glaube, es ist gelungen, interessante Interviews führen kann. Zuletzt habe ich das mit Alfred Schirlbauer gemacht. Ich weiß nicht, wie viele von Ihnen vielleicht aufgrund des Interviews im Standard oder auf der Standard.at gekommen sind. Freut mich. Ich muss mich bei Ihnen bedanken. Für die, die heute oder die vier Semester nicht mit uns dabei waren, sage ich noch ganz kurz. Also wir haben uns in den ersten beiden Semestern mit dem Thema Ethik und Ethikunterricht befasst. Im darauffolgenden Wintersemester hatten wir das Generalthema Seelenkunde heute. Und im vergangenen Sommersemester haben wir uns mit dem Thema schöner Scheitern beschäftigt und Fragen zur Pädagogik des Misslingens bearbeitet. Und Konrad Paul Liesmann ist es mit Katharina Latziner und Bernhard Hemmetsberger auch in diesem Semester wieder gelungen, ein sehr vielversprechendes Thema zu finden, das da lautet De Magistro, vom Pauker zum Begleiter über den Wandel des Lehrerbildes. Das titelgebende De Magistro verweist auf einen Text des Kirchenlehrers Augustinus von Hippo. Dieser war zunächst Rhetor, also professioneller Redner bzw. ein Lehrer der Beredsamkeit, unter anderem in Karthago, Rom und Mailand. Wie sein Vater war er Heide, hat sich dann aber taufen lassen und war dann von 395 bis zu seinem Tod im Jahr 430 selbst Bischof von Hippo Regius. Das liegt im heutigen Algerien. Das Werk De Magistro ist im Jahr 388 oder ein bisschen später 389, so genau weiß man das nicht, entstanden und gehört zu Augustinus sprachphilosophischen Schriften. Es handelt sich um einen fiktiven Dialog zwischen Augustinus und seinem kurz davor verstorbenen Sohn. Und Augustinus nimmt diesen Sohn mit auf einen Weg, also auf Wege, die er selbst denkend schon erkundet hat. Und er lässt den Sohn so an seinem Denken teilhaben und herausfinden, ob dieser zu ähnlichen Ergebnissen kommt. Das heißt, er praktiziert das, was schon der römische Philosoph Seneca, der 320 Jahre ungefähr vor ihm gelebt hat, gesagt hat, nämlich beim Lehren lernt man. Indem Augustus gezielt Fragen stellt, leitet er seinen Sohn zum Denken und Erkennen an. Und da im antiken Unterricht noch keine Arbeitsblätter, Kopien oder sonstige externe Speicher zu haben waren, bringt er ihm auch bei, das Besprochene zu memorieren und im inneren Speicher abzulegen. Und so erkunden diese beiden Dialogpartner den Wert oder Unwert sprachlicher Zeichen beziehungsweise speziell von Wörtern für das Lehren, Lernen und Erkennen. Und Augustinus kommt zu dem Schluss, dass Wörter für die Erkenntnis nutzlos sind, also nichts lehren und keine Wahrheit vermitteln. Und da wir es hier mit einem Werk eines Kirchenlehrers zu tun haben, lautet seine Conclusio, Wissen ermöglicht nur einer, nämlich Christus, der die ewige Weisheit repräsentiert. Wir halten es heute ein bisschen weltlicher hier, wenn wir über den Lehrer reden, De Magistro also, oder vielleicht sollten wir besser sagen De Magistra, denn der Lehrer ist in Österreich mehrheitlich eine Lehrerin. Das hat mir, also unser Interview hat mir schon ein erstes, eine ganz lange böse Mail eingebracht, wo geschimpft wurde, dass wir nur über den Lehrer gesprochen haben, beziehungsweise einfach, ich habe den Titel der Veranstaltung und Ihren Vortrag. Kurz.
Das hängt aber auch damit zusammen, dass ich über die Idee des Lehrers reden will. Ja, und in der Geschichte ist mir keine Idee der Lehrerin bis jetzt bekannt geworden.
Das habe ich in der Antwort auch
gesagt. Also zumindest, wortwörtlich gibt es das nicht. Ja.
Ja, aber in Sachen trotzdem, die Mehrheit ist, sind weiblich, und ich habe Ihnen dazu ein paar Daten und Fakten mitgebracht. Übrigens noch, wer die letzten 4 Semester da war, weiß, dass ich konsequent irgendwie immer beide Formen sage. Ich bin bei der schriftlichen Form, wäre ich ja eigentlich für das Binnen-I. Ich weiß, Konrad Paul Lissmann ist dagegen. Wir mögen uns trotzdem oder genau deswegen. Aber zu den Daten und Fakten über das Objekt unseres Interesses noch. Ganz kurz, in Österreich gab es im Schuljahr 2013 insgesamt 115.009 Lehrerinnen und Lehrer im Regelschulwesen. Davon waren 80.703 Frauen, das sind 70,17%. Jetzt kann man sagen, je jünger die Schülerinnen und Schüler sind, desto weiblicher wird die Lehrerschaft. In den Volksschulen unterrichten nicht einmal 8% Männer, aber 91,4% Frauen. In den allgemeinbildenden höheren Schulen sinkt der Frauenanteil unter den Pädagogen zwar, liegt mit 62,6%, aber noch immer weit über dem der Männer. Dafür dreht sich das Verhältnis dann in den berufsbildenden höheren Schulen, wo die männlichen Lehrer dann mit 52,1% erstmals in der Bildungspyramide in der Mehrzahl sind. An der Universität ist es dann wieder anders, da sind unter den Professoren nur 22% Frauen. So, ich glaube jedenfalls, es ist ein wichtiger Blick auf eine ganz entscheidende Berufsgruppe, die wir mit dieser Vortragsreihe, machen wollen. Friedrich Wilhelm Nietzsche hat ja einmal gesagt, wer von Grund auf Lehrer ist, nimmt alle Dinge nur in Bezug auf seine Schüler ernst, sogar sich selbst. Im Interesse unserer Schülerinnen und Schüler sollten wir die Gesellschaft dann auch die Lehrerinnen und Lehrer so ernst nehmen. Denn ihre Leistung scheint mir alltäglich im bildungspolitischen Diskurs oft unterbewertet. Auch da habe ich ein Zitat von Christian Morgenstern gefunden, das in diesen Tagen, glaube ich, besonders bedenkenswert ist. Er, der von 1871 bis 1914 gelebt hat, schreibt in seinen Aphorismen und Tagebuchnotizen Lehrerkomödie. Die Armut der Lehrer, während die Staaten Unsummen für die Wehrmacht hinauswerfen. Da sie nur Lehrer für 600 Mark sich leisten können, bleiben die Völker so dumm, dass sie sich Kriege für 60 Milliarden Mark leisten müssen. Darüber kann man, glaube ich, heute sehr intensiv nachdenken. Und über ein Zitat bin ich noch gestolpert. Das ist ohne Autor, ist als alter Spruch überliefert worden. Demnach gilt nämlich Folgendes: Wen die Götter hassen, den machen sie zum Schreiber oder Schulmeister. Als Schreiberin sage ich jetzt angesichts diverser Postings und Mails oder so darüber, das ist eine andere Geschichte, darüber könnten wir eine eigene Vorlesung veranstalten. Tun wir nicht. Wir starten jetzt die heutige, und bevor Alfred Schirlbauer mit seinem Vortrag anfangen wird, wird ihn die Katharina Latziner noch kurz vorstellen, und ich wünsche Ihnen einen spannenden Vortrag. Dankeschön.
Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte mich, bevor ich den Alfred Schirlbauer vorstelle, nochmal entschuldigen für die Unbill, ja, die Sie auf sich nehmen mussten wegen eines doch sehr kleinen Hörsaals. Ich muss hier zugeben, die letzten Veranstaltungen aus unserer Reihe waren auch sehr, sehr gut besucht, allerdings so gut wie die heutige noch keine. Ja, also ich glaube, wir haben gemeinsam mit der Lisa Nimmervoll ein Thema getroffen, das doch sozusagen den Zeitgeist und die Probleme der heutigen Zeit ziemlich aktuell berührt. Wir werden versuchen, wir wollen Sie natürlich ermutigen, auch zu unseren anderen Veranstaltungen zu kommen, die hier allesamt aufgezeichnet sind. Wir werden auch noch Folder auflegen und verteilen.
Schauen Sie in den Standard, da werden immer Interviews erscheinen.
Im Standard ist dann sowieso die Vorankündigung. Wir werden uns natürlich bemühen, einen adäquat großen Raum für Sie zu organisieren. Wir sind ehrlich gesagt ein bisschen überwältigt und freuen uns wahnsinnig, dass wirklich so viele gekommen sind. Vielleicht nicht zuletzt deswegen, weil ganz rezent von Konrad Lissmann, der ja der Initiator dieser Veranstaltungsreihe ist, das letzte Buch herausgekommen ist, Die Geisterstunde, falls Sie es noch nicht mitbekommen haben. Ich setze das jetzt eigentlich schon fast voraus. Geisterstunde, die Praxis der Unbildung, bei Schollner herausgekommen. Es gibt hier auch ein Kapitel, das speziell der Schule gewidmet ist, mit dem schönen Titel Philosophie der Schule, eine Anmerkung zu einer Anmerkung Humboldts. Wer es noch nicht hat, dem möchte ich es sehr anempfehlen. Aber kommen wir jetzt zum heutigen Vortragenden, zum Alfred Schierdelbauer. Alfred Schierdelbauer wird über den Lehrer sprechen, ist auch kompetent, über den Lehrer zu sprechen, weil er selber Volks- und Hauptschullehrer war. Er war dann auf der Universität Wien Assistent bei Martin Heidegger, bei dem er promoviert hat, und dann Professor an der Universität Wien mit Forschungsschwerpunkten in der Schultheorie und in der allgemeinen Pädagogik. Ich möchte drei Bücher von ihm erwähnen, die ich Ihnen anempfehlen möchte. Das ist 2005 erschienen, ein unglaublich witzig und leichtfüßig zu lesendes Werk mit dem Titel Die Moralpredigt. 2006 folgte dann das pädagogische Glossar der Gegenwart, also wo man sehr, sehr schön einfach die im Moment gängigen Begriffe nachschlagen kann. Und 2012 das ultimative Wörterbuch der Pädagogik. Ich habe gerade vorhin kurz nachgeschaut, bei Amazon hat eine Kundin eine kleine Rezension geschrieben, die ich sehr, sehr treffend fand, und zwar beschreibt sie das Buch als unterhaltsam süffisant geschrieben, humorvoll akzentuiert und dabei viele Begriffe als das entlarvend, was sie sind. Sperrmüll in vermeintlich fortschrittlicher Verpackung. Und in diesem Sinne freue ich mich sehr auf den Vortrag vom Alfred Schierdelbauer und ich hoffe, er wird unterhaltsam, süffisant, humorvoll akzentuiert und entlarvend. Viel Vergnügen auch Ihnen. Dankeschön.
Zunächst einmal einen schönen Dank für die Einladung an Konrad und Katharina. Und für das Management danke ich auch Herrn Hemmetsberger. Ihnen danke ich, dass Sie gekommen sind. Nach 5 Jahren in Rente, also bin ich das ehrlich gesagt nicht mehr gewöhnt, vor so vielen Leuten zu sprechen. Hoffentlich bleibt mir nicht die Sprache weg. Ja. Ich habe vor, über das Verschwinden des Lehrers zu reden und dann ganz kurz am Ende über seine Epiphanie, ja, also sein Wiedererscheinen. Ich werde das Ganze in 4 Punkte gliedern, was ich zu sagen habe, und beginne, also wie ich es üblicherweise tue, eigentlich mit 1. Ja. Überschriften also habe ich für diese 4 Punkte nicht, also die Nummerierung muss genügen. Ja, 1 ist so etwas wie die Einleitung, ja genau. Also ich beginne mit Folgendem, Verschwinden. Ne? Ob die Angelegenheit, würde ich sagen, mit dem vor 14 Jahren zu Ende gegangenen Jahrtausend zu tun hatte, weiß ich eigentlich nicht. Plausibel wäre es schon. Jedenfalls häuften sich damals, also vor der Jahrtausendwende, die Ende-Diagnosen, die Verschwindens- und Todesdiagnosen, insbesondere in der Philosophie. Denke zum Beispiel an die Diagnose Michel Foucaults, also vom Tod des Subjekts und dem Ende des Menschen. Oder ich denke auch an Jean-François Lyotards Rede vom Ende der großen Erzählungen. Oder auch natürlich, was Ihnen sowieso geläufig sein wird, Francis Fukuyamas These vom Ende der Geschichte. Und Paul Virilioux hatte seinem schönen Buch Ästhetik des Verschwindens als Motto einen Satz von Cézanne vorangestellt, der folgendermaßen lautet: Man muss sich beeilen, wenn man noch etwas sehen will, alles verschwindet. Und auch die Pädagogik blieb davon nicht unberührt. Der Göttinger Ordinarius für Pädagogik Hermann Giesecke publizierte schon 1985 seinen vielbeachteten Essayband Das Ende der Erziehung. Und 2 Jahre später erschien wieder einmal ein Buch von Neil Postman, und das hieß Keine Götter mehr und im Untertitel ebenfalls Das Ende der Erziehung. Und auch ich selbst bin damals, vor 25 Jahren allerdings, schon nicht untätig geblieben. Ich wusste auch von einem Todesfall zu berichten, nämlich vom Tod des Gymnasiums, und zwar in Form organisierter Sterbehilfe. Ich plädierte damals für seine Wiederbelebung, seine Revitalisierung in der ursprünglichen Form mit Latein ab der 1. Klasse, Griechisch ab der 3. und Hebräisch ab der 5. Manche Lateinlehrer grinsten, manche auch applaudierten. Die meisten Lehrer, würde ich sagen, hielten mich für verrückt. Wie man halt jemanden für verrückt hält, der in einer seriösen Zeitung, es war diesmal nicht der Standard, sondern die Presse, ernsthaft seine Solidarität mit Wiedergängern und Zombies bekundet. Also für die soziale Integration von Vampiren und anderen Untoten eintritt. Dem offiziellen Organ der österreichischen Staatspädagogik, Erziehung und Unterricht heißt die Zeitung, ich weiß nicht, wer sie liest, wollte ich damals einen Artikel über das Comeback des Lehrers unterjubeln. Auch so ein Untoter. Aber das ist mir nicht gelungen. Die Redaktionskamarilla hatte aufgepasst und die darin enthaltene, subtil verschlüsselte Botschaft natürlich sofort dekodiert. Das läuft ja auf Lehrerunterricht hinaus, so hieß es. Und irgendwie passte das nicht in die schon damals zart erblühende neue Lernkultur, nach welcher ja Lehrer von Schülern gar nicht mehr zu unterscheiden sein sollen. Ich zitiere einen Salzburger Kollegen als einen der damals federführenden Autoren der neuen Lernkultur, der sich expressis verbis dafür aussprach, dass im Unterricht alle Lehrende sind und alle Lernende. Das also, näher führte er das nicht aus, aber immerhin so weit, dass also Schülerinnen und Schüler ihr Lernen selber organisieren und planmäßig Lehrfunktionen übernehmen und sich daher auch selber beurteilen, wodurch sie ihre Selbstbeurteilungskompetenz steigern. Also Kompetenz war damals schon in, ja. Manche dieser Verschwindens- und Ende-Diagnosen mögen überzogen gewesen sein. Ja. Im Großen und Ganzen aber, würde ich sagen, haben die von mir jetzt genannten Theoretiker durchaus etwas Bemerkenswertes gesehen, auch wenn man zugeben wird, dass Großthesen dieser Art empirisch nie richtig stimmen. Die Subjektphilosophie gibt es immer noch, auch wenn Psychologie, Soziologie und heute vor allem die Neurowissenschaften kräftig daran rütteln. Auch die Erzählungen, von deren Ende Lyotard gesprochen hat, gibt es noch, wenn auch nicht mehr als große Erzählungen. Also denken Sie etwa an das Christentum in Europa, natürlich irgendwie auf dem Rückzug, aber jenseits des großen Wassers. Also doch ziemlich stark. Südamerika und in Nordamerika glauben ja viele sogar noch an die Schöpfungsgeschichte. Ja. Also so ganz weg ist das auch nicht, die sogenannte christliche Erzählung und die sozialistische. Ja, der geht es nicht gut, würde ich sagen. Der geht es wahrlich nicht gut. Und die Aufklärung als die dritte dieser Erzählungen, ja, die tut nach wie vor, würde ich sagen, was sie immer getan hat. Und das Ende der Geschichte, würde ich sagen, als endgültiger Sieg des Kapitalismus und der sogenannten westlichen Werte scheint 20 Jahre nach Fukuyamas Schrift keine ausgemachte Sache mehr zu sein. Und mit der Pädagogik und speziell in Bezug auf unser Thema scheint es ähnlich sich zu verhalten. Selbstverständlich gibt es immer noch Lehrer, die schlicht und einfach guten Unterricht halten. Es dürften gar nicht so wenige sein, sonst wären wir bei PISA nicht einmal im Mittelfeld. Ich beziehe mich im Folgenden also weniger darauf, meine Damen und Herren, was in Praxis wirklich geschieht. Mir ist das gar nicht mehr so gut, ich sehe das nicht mehr so deutlich vor meinen Augen, ja. Und mir ist auch keine Untersuchung bekannt, welche darüber aufgeklärt hätte, nach welchen Methoden, ja, und nach welchen didaktischen Konzepten heute tatsächlich unterrichtet wird. Was mir vorliegt und was ich durch 40 Jahre hindurch beobachtet habe, sind die wechselnden didaktischen Moden und Hypes, so nennt man das ja heutzutage, wie sie sich in pädagogischen Zeitschriften, offiziösen Verlautbarungen und Broschüren, Lehrplänen, aber auch in Tageszeitungen, sofern sie mit Bildung überhaupt etwas am Hut haben, präsentieren. Ich beziehe mich also auf das, was man postmodern so gern den sogenannten Diskurs nennt. Man darf annehmen, dass das zumindest die Lehrerausbildung und ich würde sagen, vor allem die Lehrerfortbildung nicht ganz unangerührt gelassen hat. Ich beginne zweitens mit den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Da waren die meisten von Ihnen noch gar nicht auf der Welt. Ja. Hochblüte der Didaktik. Zwei didaktische Schulen im Wettstreit. Auf der einen Seite die geisteswissenschaftlich-bildungstheoretische Didaktik, auf der anderen Seite die erfahrungswissenschaftlich-lerntheoretisch, ich würde sie eher nennen praxisorientierte Didaktik. Also auf der einen Seite die Didaktik, vielleicht sagt Ihnen der Name etwas, Wolfgang Klafkis, die sich bildungstheoretisch nannte, und auf der anderen, die vor allem den Praktikern bei der Planung des Unterrichts zur Hand gehen wollte, auf der Basis erfahrungswissenschaftlicher Befunde. Das war die von Paul Heimann und Wolfgang Schulz. Also so unterschiedlich die beiden aus der Nähe betrachtet auch waren und so verschieden auch ihr theoretischer Überbau war, in der Unterrichtspraxis, so zeigten Untersuchungen, konnte man damals keine Unterschiede in den Aktionsformen der Lehrer feststellen, ob sie nun nach dem einen oder nach dem anderen Modell ausgebildet waren. Zurückblickend darf man vielleicht Folgendes sagen, nämlich dass das auch nicht weiters verwunderlich war. Denn erstens hielten sich die pädagogischen Anteile der Lehrerausbildung in bescheidenen Grenzen, obwohl die Pädagogik damals, 70er Jahre, höchste gesellschaftliche Wertschätzung erfuhr. Zweitens und entscheidend war aber wohl, dass in beiden Modellen die Inhaltsfrage des Unterrichts zentral war. Bei Klafki hieß es, ich verkürze natürlich etwas, dass methodische Fragen sinnvoll erst gestellt werden können, wenn die Lehrplan- und die Inhaltsfragen geklärt werden. Und im Unterrichtsplanungsmodell von Heimann und Schulz hießen die Punkte 1 und 2 ihres Analyse- und Unterrichtsplanungsschemas Zielentscheidung und Inhaltsentscheidung. Also der Unterricht an den Schulen in den deutschsprachigen Ländern ging also seine Wege wie eh und je, ziemlich unbeeindruckt vom Theoriestreit der Didaktiker, im Wesentlichen gesteuert, würde ich sagen, von Lehrplanvorgaben und aus der Praxis wissen wir das, was das bedeutet, im Wesentlichen natürlich von Schulbuchvorgaben. Frontalunterricht von mehr oder minder guter Qualität variiert lediglich durch unterschiedliche habituelle Lehrer, Eigenarten und Vorlieben. Sicherlich gab es damals in den 70er Jahren auch noch etwas anderes, nämlich die sogenannte emanzipatorisch-gesellschaftskritische Didaktik. Ihre Auswirkungen hielten sich aber, würde ich sagen, in Grenzen. Literarisch machte das zwar schon ziemlichen Wirbel, jeder Unterricht sollte nämlich nach dem Willen der didaktischen Theoretiker emanzipatorisch-gesellschaftskritisch aufgezäumt werden. Guckt man sich diese Konzepte aber dann genauer an, so sieht man zwar die schöne Absicht, nämlich die Befreiung der Subjekte aus dem gesellschaftlichen Verblendungszusammenhang und die Aufhebung der Entfremdung der Schüler, bemerkt dann aber doch auch die Misslichkeiten und Probleme in der Durchführung, zum Beispiel die praktizierte Entfremdung der Schüler vom Fach. Manche Physiklehrer, ich hospitierte damals ziemlich oft in Physikklassen der Oberstufe des Gymnasiums, behandelten dann vermeintlich emanzipatorisch-gesellschaftskritisch eher die Verstrickungen der Physiker mit der Waffenindustrie als die physikalischen Problemstellungen selber. Und im deutschen Unterricht ging es dann mitunter nicht mehr um die Werke des Geheimrats Goethe, sondern um den Geheimrat als solchen, um den Geheimrat als Sprecher, als Angehörigen, Sprecher oder Werkzeug der herrschenden Klasse. Aber wie gesagt, das waren Peanuts. Auf weiter Basis schlug das nicht durch. Die 80er Jahre waren dann die Zeit des Psychobooms. Und das waren keine Peanuts mehr. Spätestens seit 85 ging man als engagierter, weiterbildungsbeflissener Jungpädagoge, würde ich mal sagen, in ein körperbetontes Rollenspielseminar, in eine Psychodramagruppe oder in eine Encountergruppe. Ich auch übrigens, ja. Mitzubringen waren nicht Bücher und Schreibzeug, sondern bequeme Kleidung und warme Decken. Man redete von seinen Problemen und mehr oder weniger bedeutsamen Wallungen, wurde vom Trainer akzeptiert, brachte sich ein, schickte Ich-Botschaften und ließ sich diese spiegeln. Manche gingen ganz tief in sich und machten eine Analyse, zumindest ein Gruppendynamik-Seminar. So etwas, so sagte mir ein teilnehmender Lehrer, sei von schauriger Schönheit. 1986 erhält ein Buch, welches die Ergebnisse einer gruppendynamischen Organisationsberatung an einer Linzer Schule dokumentierte, einen Preis des Unterrichtsministeriums. Als Erfolg dieses Seminars verbucht ein Lehrer bei sich einen Gesinnungswandel, welcher folgendermaßen ausschaut. Ich zitiere: Ich gehe jetzt mit einer anderen Einstellung an den Unterricht heran. Ich finde den Stoff immer unwichtiger, zumindest eine Menge. Das bringt Vorteile. Man macht sich dann frei für manche Dinge, man redet. Übrigens versuche ich, Ihre, nämlich der Schülersituation, zu begreifen. Ein anderer Lehrer bemerkt an sich eine ähnliche Veränderung. Ich versuche nun, in die Schüler hineinzuhorchen. Ich verbinde das Soziale mit dem Lernen, und die Schüler geben nun dem Lehrer Feedback, und manche Lehrer, so die Autorin des Buches, nicht ohne Stolz, besprechen mit den Schülern nun sogar die Lehrplangestaltung durch. Ein Mathelehrer an einer BHS, ja, technische BHS, von mir ins Gespräch über seine Mathematikdidaktik verwickelt, sagte mir damals, er mache jetzt überhaupt weniger Mathematik in seinen Stunden. Er lege jetzt mehr Wert auf das soziale Lernen und die Selbstfindung der Schüler in der Gruppe. Zur selben Zeit erschien in Deutschland eine wirkliche Neuerscheinung, nämlich Ernst Mayr, der Zampano der Gruppenpädagogik, also von vielen der Gruppenmayr genannt, publizierte ein Buch mit dem Titel Frontalunterricht. Er ging darin zwar nicht ab von seiner Präferenz für den Gruppenunterricht, behauptete aber, nur Gruppenunterricht treibe die Schule in einen sozialpathologischen Zustand. Ein Jahr später erschien noch ein Buch, diesmal wirklich eine Lanze für den Frontalunterricht, nämlich von Karl Aschersleben. Er bemühte sich darin zu zeigen, der hat sich das getraut damals, ich habe ihn dann auch nach Wien eingeladen, dass es nicht unpädagogisch ist, wenn ein Lehrer etwas weiß und kann und dieses Wissen und Können seinen Schülern erklärend, demonstrierend, erzählend, redend jedenfalls beibringt. Überdies präsentierte Aschersleben empirische Untersuchungen, unter anderem eine eigene, welche bewiesen, dass Schüler den Frontalunterricht gar nicht langweilig finden. Diese beiden Bücher fanden zwar meine Zustimmung, ich rezensierte sie werbend, aber kaum Käufer. Seine didaktischen Ausläufer hatte das, was ich hier etwas respektlos Psychoboom nenne, ich meine, es hat da einige wichtige Dinge auch darunter gegeben, das muss ich schon sagen, ja. Was ich hier etwas respektlos Psychoboom nenne, also das hatte seine Auswirkungen im schülerorientierten und im sogenannten erfahrungsorientierten Unterricht. Mit Erfahrung ist jetzt nicht also wissenschaftliche Erfahrung im Sinne der Erfahrungswissenschaft genannt, sondern an den subjektiven Schülererfahrungen soll sich der Unterricht orientieren. Das ist gemeint. Für das Lehrer-Selbstverständnis bedeutete das natürlich seine Verwandlung, ich sage das einmal so, zu einer Art Quasi-Therapeut. Ja. Exemplarisch ablesbar ist das beispielsweise an den Äußerungen zweier Proponenten dieses Konzepts, ich nenne sie pars pro toto, einen gewissen Ingo Scheller, mittlerweile redet glaube ich kein Mensch mehr davon, und der zweite war ein gewisser Norbert Grodek, auch längst wie ich in Rente, redet auch glaube ich niemand mehr drüber, aber man sollte sich das einmal auf der Zunge zergehen lassen, was die Leute damals geschrieben haben, und ich würde sagen, sie haben nicht gelogen, sie haben das wirklich geglaubt. Ja. Scheller schreibt zum Beispiel, er versteht, sagt er, den erfahrungsbezogenen Unterricht als einen vom einzelnen Lehrer immer wieder zu leistenden Versuch,